und bedanke mich auch an der Stelle für diese erstklassige Einführung in unser Thema heute Morgen. Es geht um ein Thema, was ich glaube, nicht sehr oft beleuchtet wird, was wir so ein bisschen an den Rand schieben. Es geht um das Gericht. Und ich glaube, die Bibel sagt einiges dazu, gerade auch der Jakobusbrief. Was sagt die Bibel über das Gericht? Werden wir Menschen einmal gerichtet? Müssen wir einmal für all das gerade stehen, was wir tun oder vielleicht auch nicht tun? Und wie sieht das eigentlich mit uns aus, die wir mit Jesus unterwegs sind? Werden wir gerichtet? Droht uns auch am Ende ein Gerichtsprozess, bei dem nicht sicher ist, wie Bestrafung oder Freispruch aussieht? Der Frage wollen wir heute ein bisschen nachgehen und deshalb gemeinsam in den Jakobusbrief hineinschauen. Und ich will dich einladen, wenn du deine Bibel dabei hast, sie aufzuschlagen. Im Jakobusbrief im Kapitel 2. Ich lese es ansonsten vor und ihr könnt aufmerksam mithören. Kapitel 2, die Verse 1 bis 13. Es geht heute so ein bisschen eher um das Ende oder um die letzten Verse. Ich lese aber den ganzen Abschnitt, weil ich glaube, es ist wichtig, die Bibel im Kontext zu lesen und zu betrachten, was geschieht dann drumherum, damit wir nicht einzelne Bibelstellen isolieren und falsch verstehen. Jakobus 2, ab Vers 1. Meine Geschwister, ihr glaubt doch an Jesus Christus, unseren Herrn, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Dann dürft ihr aber Rang und Ansehen eines Menschen nicht zum Kriterium dafür machen, wie ihr mit ihm umgeht. Angenommen, in euren Gottesdienst kommt ein vornehm gekleideter Mann mit goldenen Ringen an den Fingern. Es kommt aber auch ein Armer in zerlumpter Kleidung herein. Wenn ihr nun dem mit dem vornehmen Kleidung besondere Aufmerksamkeit schenkt und zu ihm sagt, hier ist ein bequemer Platz für dich, während du zu dem Armen sagst, bleib du dort drüben stehen oder setz dich hier bei meinem Fußschemel auf den Boden. Messt ihr da nicht mit euren eigenen Reihen mit zweierlei Maß und macht ihr euch damit nicht zu Richtern, die sich vom verwerflichen Überlegungen leiten lassen? Hört, meine lieben Geschwister, hat Gott nicht gerade die in den Augen dieser Welt arm sind, dazu erwählt, durch den Glauben reich zu werden? Hat er nicht gerade sie zu Erben seines Reiches bestimmt, zu Erben des Reiches, das er denen zugesagt hat, die ihn lieben? Doch was macht ihr? Ihr behandelt den Armen geringschätzig. Sind es denn nicht die Reichen, die euch unterdrücken und euch sogar vor die Gerichte schleppen? Und sind es nicht die Reichen, die den wunderbaren Namen unseres Herrn verhöhnen, der über euch ausgerufen worden ist? Nun, wenn ihr euch wirklich nach dem königlichen Gesetz richtet, wie es in der Schrift niedergelegt ist, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst, dann handelt ihr gut und richtig. Doch wenn ihr Rang und Ansehen eines Menschen zum Kriterium dafür macht, wie ihr mit ihm umgeht, begeht ihr eine Sünde und werdet vor dem Gesetz als Gesetzesübertreter überführt. Und ihr wisst, wer das ganze Gesetz befolgt, aber gegen ein einziges Gebot verstößt, macht sich damit am ganzen Gesetz mit allen seinen Geboten schuldig. Denn derselbe, der gesagt hat, du sollst nicht die Ehe brechen, hat auch gesagt, du sollst keinen Mord begehen. Bei jedem einzelnen Verstoß gegen ein Gebot verstößt du also gegen das Gesetz als Ganzes. Du kannst einen Mord nicht damit aufwiegen, dass du keinen Ehebruch begehst. Redet und handelt so, wie es dem Gesetz der Freiheit entspricht, dem Gesetz, nach dem ihr einmal gerichtet werdet. Denn im Gericht gibt es kein Erbarmen mit dem, der selbst kein Erbarmen kannte. Doch wer barmherzig war, bei dem triumphiert die Barmherzigkeit über das Gericht. Er wird nicht verurteilt werden. Ja, ich finde es einen spannenden Text. Und Jakobus, im Jakobusbrief geht es ja darum, so ein bisschen Glaube und Werke. Der Glaube ohne Werke ist tot. Das ist Jakobus, die Aussage von Jakobus. Und jetzt könnten wir fragen, ja, reicht es denn nicht zu glauben? Muss ich denn jetzt noch was tun, damit ich gerettet werde? Ja, Luther hat das schon sich überlegt und Jakobus deshalb ganz hinten in die Bibel mal angeheftet. Da hat er gesagt, er gehört zwar noch dazu, ich kann nicht rausschmeißen, aber irgendwie passt er mir nicht so ganz. Weil wir sind doch aus Gnade gerettet. Und Jakobus sagt jetzt, es gehört aber noch was dazu und dem wollen wir heute ein bisschen auf den Grund gehen. Und ich glaube, in dem Text finden wir da einige Antworten. Wie sieht das denn jetzt aus? Und bei mir ist der Text überschrieben, in der neuen Genfer Übersetzung mit, in der Gemeinde ist kein Platz für Diskriminierung. Und ich habe mich so gefragt, ist das so ein Thema? Diskriminierung, das klingt irgendwie schon krass. Und ich habe mich gefragt, ja, wie sieht das hier aus? Da wird eine Szene im Gottesdienst beschrieben, es kommt ein reicher Mann rein mit goldenen Ringen. Ich weiß nicht, ob das so eine Szene ist, die hier oft vorkommt, dass wir sehen, dass reiche Menschen reinkommen und mir den Ehrenplatz hier anbieten, vielleicht vorne, obwohl da sitzt kaum einer, wobei das schön ist. Wer da noch nicht gesessen hat, hat etwas verpasst. Man hat so den ganzen Chor, der von hinten einen ansingt. Also hier vorne ist der beste Platz, falls ihr das noch nicht bewusst habt. Und jetzt ist für mich die Frage, was sagt uns der Bibeltext? Wir sollen keine Menschen diskriminieren oder aufgrund ihrer Stellung, die sie haben, oder ihrer Person beurteilen oder verurteilen. Und ich habe mich gefragt, wie funktioniert das, wenn ich jetzt eine Person sehe, dann stecke ich die ja schon mal in eine Schublade irgendwie rein. Und dann sagen wir, jetzt soll man die Leute nicht in Schubladen stecken. Jetzt kommt einer rein, der, wie es hier im Bibeltext steht, der ist völlig verlottert, ja, völlig zerrissene Kleidung. Wie begegnen wir dieser Person? Zum Ersten kommt mir dann meine Gedanken, irgendwie scheint der Mensch Probleme zu haben, sonst wäre er ordentlich angezogen. Ja. Dann ist aber die Frage, wie gehe ich mit dieser Person um? Behandle ich sie auch entsprechend? Oh, das ist wahrscheinlich eine Person mit Problemen, mit der will ich nichts zu tun haben. Was ich dann mache, ich stecke die Menschen in eine Schublade und mache sie zu. Ich glaube, es ist kein Problem, Menschen in Schubladen zu stecken. Das machen wir automatisch. Das geht gar nicht anders. Wir brauchen das auch als Menschen, um abschätzen zu können. Aber wir dürfen die Schubladen nicht zumachen. Und das ist, was Jakobus hier, glaube ich, auch meint. Wenn wir auf Menschen treffen, dann sollen wir sie nicht beurteilen nach dem, wie sie aussehen, was sie können. Wir haben gerade im Teenkreis, habe ich so ein bisschen eine Reihe gemacht, auch im Jugendkreis, über Freundschaft. Und da habe ich ein Buch gelesen, das fand ich total spannend. Da ging es um David und Jonathan und die hatten ja eine besondere Freundschaft. Und in dem Buch wurde die Frage gestellt, wenn es um Freundschaft geht, wenn es um Beziehungen geht in deinem Leben, suchst du dir Freunde nach dem aus, welche Personen du brauchst? Oder suchst du dir Freunde und deine Beziehungen danach aus, ob andere Menschen dich brauchen? Das war für mich ein total spannender Aspekt. Wir schauen die Leute, wer ist das, was kann der so, was hat er für Hobbys, was hat er für Einstellungen und fühlen uns zu gewissen Menschen hingezogen. Und ich habe gemerkt, dass ich meine Beziehungen oft nach dem aussuche, was bringt der andere mir. Ja, und das meint auch Jakobus, wenn ich dem Reichen einen Platz hier anbiete in der ersten Reihe und sage, setz dich hier hin, vielleicht fällt auch was für mich ab. Ja, wenn ich den gut behandle, fällt vielleicht was für mich von seinem großen Reichtum ab. Aber wenn ich den Armen gut behandle, was habe ich denn davon? Was bringt mir das? Der hat keinen Einfluss, der hat keine Macht. Der kann mir nicht mal helfen, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, günstiges Baumaterial brauche, um ein Haus zu bauen. Ja? Der bringt mir nichts. Und ich habe gemerkt, wow, wie wäre es, wenn wir anfangen, unsere Beziehungen danach auszurichten, wo jemand anderes jemand braucht. Und nicht, was für uns gut ist, wo wir vielleicht die Vorteile sehen. Das fand ich ein total spannender Aspekt und ich glaube, dass wir aus dem Bibeltext das hier auch rauslesen können. Dass wir nicht den Fokus darauf legen, was die andere Person vielleicht kann oder was sie für eine Stellung oder was sie für einen Status hat. Das ist, was Jakobus hier als erstes sagt und anscheinend hatten die Christen damals damit Probleme, dass die Leute, die was zu sagen hatten, anders behandelt wurden. Und ich glaube da, also wenn ich mein Leben anschaue, gibt es da viel Potenzial, Menschen so zu sehen, wie sie Jesus gesehen hat und sie nicht danach zu beurteilen, was sie können oder was sie mir vielleicht bringen. Das ist eine Sache, die Jakobus sagt und ich glaube, ein anderes ist, und das finde ich spannend, weiter hinten fängt Jakobus an mit dem Gesetz und wir kommen so in eine Gerichtsszene langsam rein und er schreibt, wenn wir handeln oder wenn wir etwas Falsches tun, das fünfte und sechste Gebot beschreibt er hier, du sollst nicht Ehe brechen und du sollst nicht töten. Und er sagt, du kannst nicht sagen, okay, ich habe eine super Ehe, ja, super, und ich habe zwar einen umgebracht, aber das ist dann nicht so schlimm. Ja? Jakobus sagt hier, du kannst das eine mit dem anderen aufwiegen, wenn wir Bereiche in unserem Leben haben, wo wir sagen, oh, ja, da lebe ich eigentlich ganz gut, ja, meine Ehe läuft super, ja, Und das macht mich schon mal zu einem recht guten Christen. Aber an anderer Stelle versage ich, weil ich so von Neid zerfressen bin vielleicht. Ja? Und das sehen die Leute gar nicht so. Und Jakobus sagt, du kannst das eine nicht mit dem anderen aufwiegen. Nur weil du in dem einen gut handelst, brichst du trotzdem das Gesetz. Und wenn man das so liest, finde ich, ist das so eine deprimierende Bibelstelle. Irgendwie, egal was du machst immer falsch. Du kannst es gar nicht richtig machen. Selbst wenn du das eine richtig machst, ja, lebst du gute Ehe oder eine gute Beziehung, aber an der einen Stelle fällst du immer wieder. Sagt Jakobus, du bist ein Gesetzesübertreter. Und ich habe mich so gefragt, boah, ist das irgendwie ein deprimierender Bibeltext. Wie können wir denn leben, wenn wir immer ständig anscheinend alles falsch machen? Es gibt in der Bibel so ein Gleichnis, das hat Jesus erzählt, das fand ich ziemlich passend zu dem Bibeltext. Und das Gleichnis heißt, das Gleichnis vom hartherzigen Schuldner. Ich erzähle das ganz kurz, um uns das nochmal in Erinnerung zu rufen. Da war ein Mann, der hatte Schulden beim König. Und zwar 10.000 Talente. Das sind 200.000 Jahreslöhne. Oder ist, um es anders auszudrücken, das sind ungefähr 33 bis 36 Tonnen Gold. Ja, das war so damals die Maßeinheit, ein Talent. Es waren 33 bis 36 Kilo Gold. So viel Schulden hat er. Also der musste irgendwie 35 Tonnen Gold beschaffen, um seine Schulden beim König zu bezahlen. Wenn man das drüber nachdenkt, unmöglich. So eine große Summe hätte dieser Mann niemals aufbringen können. Und der König sagt, okay, du hast Schulden bei mir, deine Frau, deine Kinder werden versklavt, du auch, damit ich wenigstens einen Teil dieser Schuld zurückgezahlt bekomme. Und der Mann fällt auf die Knie und bittet und sagt, ich kann die Schuld nicht bezahlen. Und dieser König sagt, ist okay. Völlig bescheuert. Dieser König sagt, ist okay, ich verzichte auf die 35 Tonnen Gold. Ich vergebe dir das. Ich erlasse dir deine Schuld. Und dieser Mann ist fröhlich, glücklich und zu Recht befreit von seiner Schuld, rennt nach draußen und trifft einen seiner Kollegen und da fällt ihm, der Typ, der schuldet mir 100 Denare. Das sind so 2,5 Monate Arbeit. Auch nicht gerade wenig. Und sagt, du gibst mir jetzt das Geld. Und er sagt, ich kann nicht bezahlen. Und dann sagt er, ich kann wirklich nicht bezahlen. Und er sagt, du musst jetzt bezahlen. Und wenn du nicht bezahlen kannst, dann versklave ich deine Frau, deine Kinder. Du bezahlst mir das jetzt. Und die Knechte des Königs bekommen das mit und sagen, hey, was dein Knecht da gemacht hat, dem du alle Schuld vergeben hast, der hat gerade jemanden getroffen, einen seiner Kollegen, und hat ihn so richtig niedergemacht und gesagt, du bezahlst jetzt. Und dann sagt der König, okay, wenn das so ist, dann bekommst du die Strafe, die dir zusteht. Du wirst versklavt, deine Frau, deine Kinder, die Strafe wird dir jetzt zuteil. Und ich finde dieses Gleichnis spannend, weil sie auch genau diesen Gerichtsprozess beschreibt. Und wenn wir uns fragen, wie können wir denn leben, wie können wir denn leben, wenn wir immer wieder Dinge falsch machen? Und Jakobus gibt hier die Antwort. Und das finde ich so einen schönen Ausdruck hier. Und zwar steht das weiter am Ende. Redet und handelt so in Vers 12, wie es dem Gesetz der Freiheit entspricht. Wisst ihr, dieser Mann, der hat Vergebung erfahren. Und er stand jetzt unter dem Gesetz der Freiheit, wie es Jakobus hier schreibt. Er wurde befreit von seiner Schuld. Und er wurde jetzt nach einem anderen Maßstab beurteilt. Weil wer befreit worden ist von seiner Schuld, der hat die Verantwortung, anders zu leben. Genauso wie dieser Mann. Er hatte ja ein Recht darauf, dieses Geld zu bekommen. Und er hatte ein Recht darauf, dass er die Kinder und seine Frau versklaven durfte. Gesetzesmäßig hatte er ein Recht darauf. Aber der Richter, der König sagt, du wirst nach einem anderen Maßstab nun beurteilt. Befreite Menschen, die von Gottes Gnade befreit wurden, werden nach einem anderen Maßstab beurteilt. Nach dem Gesetz der Freiheit. Und was das bedeutet, wie wir nach diesem Gesetz der Freiheit leben können, will ich euch so ein bisschen deutlich machen mit dieser Gerichtsszene. Und der Lukas stand eben hier vorne als Richter. Der Richter steht immer ganz oben. Das ist der Chef im Gericht. Und wenn wir unser Leben jetzt ein bisschen vergleichen mit so einem Gerichtssaal, dann habe ich mir die Frage gestellt, welche Rolle spiele ich in meinem Leben? Wenn unser Leben ein Gerichtssaal ist, welchen Platz nehme ich ein? Ich kann den Platz des Richters einnehmen, indem ich über andere Menschen urteile. Das kann man auch gut mit so christlichen Hintergedanken machen, zu sagen, Gott ist ja Richter und wir sollen für die Wahrheit stehen und ich verurteile andere Menschen für das, was sie tun. Und ich verurteile auch Menschen, die mit Jesus unterwegs sind und sage, das ist nicht richtig, das sollst du nicht machen, das ist nicht gut. Ups, jetzt sind wir wieder alle wach. Und fange an zu verurteilen. Das Schwierige ist nur, Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, die kann ich gar nicht verurteilen. Über die kann ich gar nicht richten, weil sie nach dem Gesetz der Freiheit gerichtet werden. Das finde ich spannend. Und vielleicht ist es in unserem Leben aber so, dass wir uns auf den Richterstuhl erheben und über andere Menschen urteilen, was sie richtig oder falsch machen. Und es so richtig auf die Suche machen. Und meinen, wir könnten beurteilen, was richtig oder falsch ist. Und die Bibel sagt da was dazu, auch im Jakobusbrief, und zwar Jakobus 4, Vers 12. Dort steht, dass Gott der Richter ist. Gott allein. Und wir haben nicht das Recht, uns auf den Richterstuhl zu setzen und über andere Menschen zu richten. Das ist nicht unsere Aufgabe. Wenn das jemand in der Bibel einen Vers findet, der sagt, wir sollen über andere richten, dann müsst ihr es mir sagen, habe ich noch nicht so gefunden. Das ist Gottes Aufgabe. Er wird richten. Er wird uns auch rächen. Gott sitzt auf diesem Stuhl. Aber ich glaube trotzdem, dass wir gerne immer wieder hier sitzen und beurteilen, weil es so viel Spaß macht. Vielleicht sind wir aber auch, wir sagen, okay, Richter, das ist schon krass, ich will mich nicht erdreisten, irgendwie mich auf Gottes Stufe zu stellen. Und ich stelle mich hier auf diese Seite. Rechts vom Richter, dort steht der Staatsanwalt, zumindest im Strafgerichtsprozess. Dort steht der Staatsanwalt. Und das ist der, der die Anklage erhebt. Das ist der, der andere Menschen anklagt und sagt, hier ist was falsch, dem gehen wir jetzt mal auf den Grund und darüber muss geredet werden. Und vielleicht leben wir auch manchmal so in unserem Leben, dass wir wie so ein Staatsanwalt Gottes immer wieder versuchen müssen, rauszufinden, wo läuft denn was falsch, wo muss ich Leute darauf hinweisen, dass sie wieder was falsch gemacht haben und ihnen mal sagen, wie schlecht sie sind. So können wir, glaube ich, durchs Leben rennen und uns vielleicht manchmal gut fühlen, so als Staatsanwalt Gottes, als Kämpfer an der rechten Seite Gottes. Und manchmal können wir auch dann so versuchen, Gott zu verteidigen, so als Staatsdiener, als Diener für Gott. Vielleicht stehen da auch manchmal Pastoren noch mehr in der Gefahr, zu sagen, ich muss Gott jetzt verteidigen. Ja, Gott verteidigen, der Anwalt Gottes und Gott in gutes Licht rücken. Ja, vielleicht, wenn es so gerade Mainstream ist, dass Gott so der liebe Gott ist, ja, dann, oder dass Gott irgendwie so komisch betrachtet wird von den Leuten, ja, das Alte Testament, ja, das ist ein bisschen krass und so, da werden Leute getötet. Und dann sage ich, oh, ich bin der Staatsanwalt Gottes, ich muss da ein bisschen gegenwirken. Also ich erzähle nur noch vom lieben Gott. Ja, wir fangen an, Gott zu verteidigen und sagen, ja, nee, so schlimm ist er gar nicht. Im Alten Testament, das muss man alles anders verstehen. Und fangen an, Gott zu rechtfertigen und sein Handeln irgendwie für andere Menschen runterzuspielen oder zu übertreiben. Ich glaube, Gott hat das gar nicht nötig. Wir müssen Gott nicht verteidigen. Gott, ist der Allmächtige und wir müssen nicht für ihn einstehen und ihn irgendwie ja, verteidigen oder in ein besseres Licht rücken oder anders, weil wir denken, die Leute denken das irgendwie zu krass oder sie sehen Gott irgendwie falsch. Ich glaube, die Position des Staatsanwaltes, des Anklägers, die ist schon besetzt. Die Bibel sagt nämlich, hier sitzt der Teufel. Auf diesem Stuhl sitzt der Teufel. In Offenbarung 12, Vers 10 steht das, dass der Satan, dass Gott den Satan besiegen wird und er nicht mehr Ankläger sein wird und unsere Brüder, steht dort, anklagen kann. Das wird einmal vorbei sein. Auf diesem Stuhl sitzt der Teufel, der uns anklagt oder Hiob anklagt vor Gott und sagt, prüft das doch mal. Komm, wir leiten da mal ein Strafverfahren ein. Ja? Wir schauen mal, ob der Hiob wirklich so rechtschaffen ist, wie er immer tut. Und er klagt uns an. Dieser Stuhl ist besetzt. Aber ich glaube, dass wir uns trotzdem manchmal auf diesen Stuhl auch setzen. Jetzt haben wir noch eine Position hier drüben, das ist die Angeklagtenseite. Mit dem Angeklagten und seinem Verteidiger. Und ich fand das super, wie du da gesessen hast, Herbert. Mit dem Kopf nach unten, die ganze Zeit. Ich glaube, so ist ein richtig Angeklagter, der sich angeklagt fühlt. Das fand ich super gespielt. Den Kopf nach unten, völlig entmutigt, weil die Anklagen des Staatsanwaltes, des Anklägers auf ihn niederprasseln. Wieder und wieder und wieder. Und vielleicht fühlen wir uns auch manchmal so in unserem Leben, dass wir immer wieder diese Anklagen, du hast das Gesetz gebrochen, da hast du falsch gehandelt, das hast du nicht richtig gemacht, dass das immer wieder auf uns eintrümmert und wir immer niedergeschlagener werden. Und wir uns immer wieder einreden lassen, du bist schuldig, du hast es falsch gemacht, du hast es wieder nicht hingekriegt. Jetzt wolltest du dich doch wirklich verändern. Du hast dir das wirklich vorgenommen, vielleicht dir das sogar aufgeschrieben und hast es schon wieder nicht geschafft. Ja, du sitzt zu Recht hier auf der Anklagebank. Ich weiß nicht, ob ihr solche Gedanken kennt. Ich kenne solche Gedanken. Und da kann man auf so einem Stuhl, ja, da wird man immer kleiner, wie dieser Stuhl, immer kleiner und denkt, wow, ja, ich habe es richtig, richtig Mist gebaut. Und irgendwie ist keine dieser Positionen, die in diesem Gerichtssaal sich befinden, befriedigend. Oder zu sagen, wie kann ich, für mich ist keine dieser Rolle so, wie ich mir ein Leben vorstelle oder wie sich Gott ein Leben für uns vorstellt. Und es gibt noch einen Platz, der ist frei. Der ist hier in der Mitte. Und dieser Platz ist, glaube ich, der Platz, den wir einnehmen sollten in unserem Leben, damit wir leben können, wie Jakobus das meint. Und zwar ist das der Platz des Zeugen. Der Zeuge sitzt in der Mitte und wird angehört. Und es ist die Person, die maßgeblich in diesem Gerichtsprozess beteiligt ist. Weil wenn es keine Zeugen gibt, dann wird der Angeklagte freigesprochen. Und die Bibel sagt auch was dazu, und das finde ich total spannend. In Apostelgeschichte 1, Vers 8, da steht, ihr werdet den Heiligen Geist, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt, und ihr werdet meine Zeugen sein, zuerst in Jerusalem, dann in Judäa, dann in Samaria und bis an die Enden der Erde. Und das ist, glaube ich, unser Platz in unserem Leben, wenn wir unser Leben als Gerichtsprozess uns vorstellen, ist auf dem Platz des Zeugen. Und ich glaube, dass wir Menschen ursprünglich immer auf diesem Stuhl sitzen, weil wir das Gesetz brechen, wie Jakobus sagt, egal was du machst, ob du die Ehe brichst, ob du tötest oder ob du schlecht über jemand geredet hast, ist vor Gott alles gleich. Das ist alles gleich, der macht dort keinen Unterschied. Es macht für uns Menschen einen Unterschied, wenn wir jemanden umbringen oder schlecht über jemanden reden. Das hat andere Konsequenzen für uns und andere. Aber vor Gott ist es gleich. Es trennt uns beides vor ihm. Und es lässt uns auf diesem Stuhl sitzen, zu Recht. Und der Ankläger klagt uns zu Recht an. Aber es gibt eine Möglichkeit, von diesem Stuhl auf diesen Stuhl hier zu kommen. Und das nennt die Bibel Vergebung. Das nennt die Bibel Bekehrung. Wenn wir sagen, ich möchte auf diesen Stuhl, ich möchte Zeuge Jesu Christi sein, dann müssen wir einfach das annehmen, was Jesus für uns getan hat, dass er am Kreuz gestorben ist für unsere Schuld und gesagt hat, ich bezahle für alles. Und wisst ihr was, der Platz bleibt da nicht leer. Und das hat mich in der Vorbereitung tief bewegt, weil ich kann nicht auf diesen Stuhl wechseln einfach so. Dieser Platz wird besetzt. Und wisst ihr von wem? Von Jesus Christus. Jesus Christus nimmt unseren Platz des Angeklagten ein. Jesus hat alle Schuld dieser Welt getragen und sagt, ich bin stellvertretend für all das gestorben, was wir falsch machen. Und jetzt habe ich mir vorgestellt, wenn ich jetzt Zeuge Jesu Christi bin, das klingt ganz toll und super, Aber Jesus sitzt dann auf diesem Platz für mich an meiner Stelle. Und ich stelle mir vor, wie der Richter hier vorne steht und mich jetzt fragt, Dave, da hast du wieder was falsch gemacht. 5 Minuten lang schlecht über eine andere Person geredet, obwohl du Jugendpastor bist. Und dann sagt der Richter, und ist es jetzt okay, kannst du das bezeugen, dass Jesus Christus auf diesem Stuhl sitzt und für dich die Anklage entgegennimmt? Jesus Christus nimmt das stellvertretend für dich. Und das hat mir echt in der Vorbereitung so ein bisschen die Tränen in die Augen getrieben, weil ich gedacht habe, da habe ich noch nie wirklich drüber nachgedacht. Wenn ich was falsch mache und bete, oh, Jesus, vergib mir, okay, safe, alles wieder gut, weiter geht's. Aber wenn ich mir vorstelle, wenn ich Jesus um Vergebung bete, dann dürfen wir den Rest der Szenerie hier nicht außer Augen lassen. Dass es einen Ankläger gibt, dass es einen Richter gibt, das vergesse ich oft. Und wenn ich mir vorstelle, dass jedes Mal, wenn ich was falsch mache und um Vergebung bitte, eigentlich sage, Jesus, du hast das getan. Du hast das getan. Das fand ich irgendwie krass. Das hat mich nochmal ganz neu bewegt, zu sagen, wow, was bedeutet das, wenn ich Jesus um Vergebung bitte? Das bedeutet, dass Jesus meinen Platz einnimmt. Und als ich bei WDL noch gearbeitet habe, hatten wir so ein Konfirmandencamp und ein Mädel hat sich für Jesus entschieden und die hat eine Frage gestellt. Die hat mich tief bewegt, die hat genau das nämlich aufgegriffen. Die hat gesagt, ist das nicht unfair, dass wir Jesus unsere Schuld geben und er sie tragen muss? Das kann ich kaum glauben. Das ist doch unfair, das können wir doch nicht einfach machen. Wir können unsere Schuld doch nicht einfach auf jemand anderes schieben. Und das ist das Unglaubliche am Evangelium. Das ist das Unglaubliche, dass Jesus sagt, ich habe aber genau das getan. Ich bin für deine Schuld gestorben, weil wir nicht fähig sind, diese Schuld zu tragen. Und das ist das Gesetz der Freiheit, dass wir befreit sind, dass wir frei sind von Schuld und Jesus unseren Platz eingenommen hat und an unserer Stelle sitzt. Und wir müssen einfach nur Zeugen sein. Wir müssen einfach nur davon zeugen und sagen, ja, Jesus, du sitzt für mich auf diesem Stuhl. Wenn ich mir jetzt diese Szenerie anschaue, dann ist das der einfachste Part. Ich wollte kein Richter sein, ich wollte auch kein Staatsanwalt sein. Da musst du entscheiden, was richtig und was falsch ist, was böse und was gut ist. Und wenn ich Angeklagter bin, werde ich nur niedergemacht. Und dieser Platz hier, der Angeklagte muss die Schuld tragen und die Strafe. Aber der Zeuge, der muss nur eins tun, der muss einfach nur die Wahrheit sagen. Der Zeuge muss einfach nur das tun und von dem erzählen, was er gesehen hat. Und das ist genau das. Wir müssen in unserem Leben uns nicht abkrampfen, irgendwelche Gesetze einzuhalten und bloß alles richtig zu machen, damit wir mit unseren Taten unseren Glauben beweisen. Nein, wir müssen einfach nur Zeuge sein von dem, was Jesus getan hat, was Jesus am Kreuz getan hat und was Jesus in meinem Leben getan hat. Und je mehr ich Jesus wirken sehe in meinem Leben, desto mehr kann ich davon zeugen. Desto mehr kann ich davon zeugen, was Jesus alles getan hat. Ein desto besserer Zeuge werde ich. Und dazu will ich uns ermutigen, dass wir Zeugen werden von Jesus Christus. Und dass wir einfach das tun, was wir ihn tun sehen. Und ihn an unserer Stelle die Anklage entgegennehmen lassen. Und als befreite Menschen leben können, zu sagen, ich stehe unter dem Gesetz der Freiheit, ich werde nicht mehr von der Sünde bestimmt, sondern von der Freiheit. Und ich habe am Anfang die Frage gestellt, wie ist das denn, wenn wir Christen sind? Werden wir gerichtet? Werden wir verurteilt? Ich glaube, wir werden gerichtet. Dieser ganze Bibeltext spricht von einem Gerichtsverfahren. Und am Ende steht auch, wer nicht barmherzig war, der wird auch im Gericht keine Barmherzigkeit erlangen. Das heißt, es gibt da irgendwie ein Gericht. Ich glaube, wir werden gerichtet als Christen, aber wir werden nicht verurteilt. Das ist der große Unterschied. Wir werden gerichtet, aber nicht verurteilt. Und das befreit uns. Das ist dieses Gesetz der Freiheit. Und ich finde es auch spannend, wenn wir lesen in Apostelgeschichte 1, Vers 8, dort steht nicht irgendwie, und ihr müsst euch anstrengen, meine Zeugen zu sein, oder wenn ihr euch anstrengt, dann werdet ihr zu Zeugen sein. Dort steht, ihr werdet Zeugen sein. Es gibt gar keine andere Möglichkeit. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, sind wir Zeugen. Wenn Jesus unser Leben bestimmt, dann dann sind wir eine neue Kreatur, wir haben eine neue Identität. Das heißt, wir sind von diesem Stuhl auf diesen Stuhl hier gewechselt. Wir sind seine Zeugen. Wir dürfen von dem bezeugen, was er getan hat. Und das, finde ich, ist so, oh, jetzt meine Zeit abgelaufen. Ich mache trotzdem noch ein bisschen weiter. Halbe Stunde. Und deshalb, wenn wir auf diesem Stuhl sitzen und seine Zeugen sind, ihr werdet meine Zeugen sein, dann ist das eine Zusage von Jesus. Glaube ich daran, dass ich einfach nur Zeuge sein muss von dem, was Jesus getan hat. Und wenn wir uns unser Leben so vorstellen, dann müssen wir einfach nur schauen, wie hat Jesus gelebt? Was hat er getan? Wie kann ich von dem bezeugen, was Jesus getan hat? Wie kann ich, wenn Jesus Vergebung gelebt hat, wie kann ich so leben, dass andere Menschen die Vergebung Jesu in mir sehen, an dem, was ich tue? Wie können das andere Menschen sehen? Wenn Jesus großzügig war, wie sehen andere Menschen in meinem Leben, dass Jesus großzügig war? Das sind die Fragen, die wir uns stellen müssen, wenn wir unter dem Gesetz der Freiheit leben. Wir müssen nicht mehr danach schauen, ob wir alles richtig oder falsch machen. Wir müssen einfach nur schauen, wie hat Jesus gelebt und wie lebe ich so, dass andere Menschen das in mir sehen. Zeuge, dieses Wort Zeuge im Griechischen heißt übrigens Martyr. Und dort ist das Wort, was wir für Märtyrer benutzen, abgeleitet. Das kommt dort her. Ein Märtyrer ist nichts anderes als ein Zeuge. Nun müssen wir nicht für Jesus sterben. Märtyrer bezeugen wir oder benennen wir die Leute, die für ihre Glaubensüberzeugung gestorben sind. Wir müssen nicht sterben für unsere Überzeugung, um Märtyrer zu sein. Wir sind Märtyrer Christi, wenn wir seine Zeugen sind. Das bedeutet, dass wir unsere Überzeugung und unser Glauben leben. Dass wir so handeln, wie Jesus es getan hat. Und zum Schluss noch die letzten beiden Verse. Denn im Gericht gibt es kein Erbarmen mit dem, der selbst kein Erbarmen kannte. Doch wer barmherzig war, bei dem triumphiert die Barmherzigkeit über das Gericht. Er wird nicht verurteilt werden. Ich finde es spannend, dass hier Barmherzigkeit angesprochen wird. Das heißt, Jakobus fasst diesen Text zusammen und sagt, wenn ihr euch um die Armen kümmert, wenn ihr nicht die Person anschauen sollt, dann sieht das so aus. Liebe deinen Nächsten, schreibt er, und ganz praktisch sieht das aus, sei barmherzig. Weil wenn du nicht barmherzig bist, dann hast du die Gnaden nicht verstanden. Das ist das Beispiel vom hartherzigen Schuldner. Ihm ist Barmherzigkeit widerfahren. Er hat Barmherzigkeit erlebt, aber er hat sie nicht gelebt, sondern im Gegenteil. Das ist, wenn wir uns aus dem Gesetz der Freiheit rauswinden wollen und nicht verstanden haben, wie groß die Last war, die Jesus uns erlassen hat, wie groß die Schuld ist, die weg ist. Und ich finde es spannend, dass hier Barmherzigkeit steht und nicht Gnade. In dem Gleichnis vom hartherzigen Schuldner geht es um Gnade. Gnade bedeutet, oder Gottes Gnade bedeutet, Gott vergibt mir die Last meiner Schuld. Das bedeutet Gnade. Das sehen wir in diesem Gleichnis. Barmherzigkeit dagegen bedeutet, Gott lindert die Folgen meiner Sünden. Und das finde ich einen feinen Unterschied. Ich dachte immer, das wird synonym verwendet, aber bei Gnade geht es um diesen Rechtsanspruch. Ja? Gnädig kann ich jemandem nur gegenüber sein, der bei mir eine Schuld hat. Ja? Wenn Benny mir jetzt 20 Euro schuldet, da kann ich ihm gnädig sein, indem ich sage, komm, lass, passt, ist gut, ich erlasse dir deine Schuld. Das ist Gnade. Wenn wir das jetzt aufs Menschliche übertragen, dann ist Gnade bei uns recht beschränkt. Also ich muss dann nur Menschen gnädig sein, die bei mir Schulden haben. Das ist für mich als Jugendpastor einfach, da verdient man nicht so viel und dann gibt man auch nicht vielen Leuten Geld oder leiht nicht vielen Leuten Geld. Vielleicht wird das schwieriger, wenn man mehr Geld hat und man verleiht an Leute und Leute fragen einen, ob man Geld kriegt. Das ist bei mir jetzt noch nicht so passiert. Und dann kann man auch viel gnädig sein, ja, wenn man Leuten viel Geld leiht und dann sagt, okay, passt, am Schluss kann ich gnädig sein. Aber das ist ziemlich begrenzt, glaube ich, in unserem Leben, gnädig zu sein. Wobei Barmherzigkeit, wenn wir mal über diese Dimension nachdenken, was es bedeutet, dass ich die Folgen der Sünden in dem Leben anderer lindere. Ich habe da mal angefangen, drüber nachzudenken, ich bin da nicht fertig, weil das ist alles das, was die Sünde in diese Welt gebracht hat, ist Leid, Schmerz, was Sünde alles in diese Welt gebracht hat. Wenn wir anfangen, das zu lindern, das ist Barmherzigkeit. Als Adam und Eva im Paradies waren und Gott hat gesagt, wenn ihr davon esst, seid ihr tot. Und sie sind nicht gestorben, sie sind geistlich gestorben, aber nicht komplett. Das war auch schon Gottes Barmherzigkeit, dass er gesagt hat, ich lindere die Folgen deiner Sünde, du musst nicht ganz sterben. Und ich glaube, Gott ist so barmherzig mit uns, dass wir in vielen Dingen nicht die ganze Tragweite unserer Sünde tragen und ertragen müssen. Gott vergibt uns die Schuld, aber er nimmt nicht immer die Folgen der Sünden weg. Aber wir dürfen ihn bitten, dass er das immer wieder tut. Und ich glaube, er macht das mehr, als wir das oft wahrnehmen. Und das sollen wir auch im Leben anderer tun. Dass wir die Folgen der Sünde im Leben anderer lindern. Ob sie jetzt dran schuld sind oder nicht, das ist völlig irrelevant. Da müssen wir nicht nach Schuld oder nicht fragen, sondern wir sollen einfach die Folgen der Sünden im Leben anderer Menschen lindern. Und er sagt, wenn ihr das tut, dann habt ihr verstanden, was Barmherzigkeit bedeutet und was es bedeutet, unter dem Gesetz der Freiheit zu leben. Wir sollen nicht barmherzig sein, weil es in der Bibel steht und weil man das als guter Christ so muss. Wir sollen barmherzig sein, weil Jesus Barmherzigkeit ist. Deshalb sollen wir barmherzig sein. Und so geht es mit ganz vielen Eigenschaften. Ich finde es so spannend, dass hier Barmherzigkeit herausgegriffen wird. Dass das so etwas Wichtiges ist, das war mir vorher nicht klar. Dass er sagt, daran wird bemessen, wie du im Gericht beurteilt wirst. Kommen wir als Christen ins Gericht? Wir werden gerichtet, aber wir werden nicht verurteilt. Und deshalb liebe ich diesen Text, liebe ich diesen Bibeltext, weil er mit Freude endet, weil er mit Freiheit endet. Und wir nicht den Fokus, wenn man das manchmal liest, dann liest man so und denkt, oh Mist, ich mache das und das und das, das falsch. Ist aber nicht mehr relevant, wenn Jesus auf unserem Stuhl des Angeklagten sitzt. Ich bete noch. Vater, ich danke dir, dass dein Wort lebendig ist, dass es wirkt, dass es uns die Macht hat, uns zu verändern, weil du derjenige bist, der in diesen Worten Leben einhaucht. Und ich will dich bitten, dass wir Zeugen für dich sein können, die mit Freude dir nachfolgen, die leben wie Befreite, dass wir nicht mehr unter dem Bann irgendwie alles richtig tun zu müssen leben, sondern befreit sind und mit Freude das weitergeben, was du uns gelehrt hast. Hilf mir dazu in meinem Leben und mach du uns zu Zeugen, die deiner würdig sind. Amen.